Places to go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Places to go, dem Podcast von Plazy. Mein Name ist Inka Schmeling. Mir gegenüber am Mikro, da steht meine Podcast-Partnerin Katrin Sander. Und in dieser Folge, da machen wir es so wie immer hier in diesem Podcast-Format. In unter 10 Minuten stellen wir euch ein Place to go vor. Und heute geht's nach London.
Und Place to go dieser Episode, das ist die Themse. Eigentlich mehr als ein einzelner Place to go, denn mit 346 Kilometern immerhin der zweitlängste Fluss Englands. Und genau hier haben einst die Römer eine Siedlung und einen Hafen gebaut. Und diesen Ort, den nannten sie Londinium. Daraus hat sich dann in 2000 Jahren diese fast 9 Millionen Menschen-Metropole entwickelt. Und diese Erfolgsgeschichte, diese Entwicklung, die verdankt die Stadt vor allem eben ihrem Fluss und damit dem Zugang zur Nordsee.
Ja, London war zwischenzeitlich der größte Hafen der Welt. Und zwar vor allem in der Zeit natürlich, als Großbritannien Kolonien auf der ganzen Welt hatte. Damals lief viel Handel hier über London. Wenn ihr dazu mehr wissen und euch auch so ein bisschen einstimmen möchtet auf die Themse, auf den Hafen und auch darauf, ja, wie wichtig beides für Londons Entwicklung war, dann können wir euch wirklich sehr empfehlen, die Außenstelle des Museum of London zu besuchen, die in den Docklands liegt.
Ja, da werden auch düstere Kapitel übrigens gar nicht ausgespart, zum Beispiel Großbritanniens Rolle im Sklavenhandel. Und ihr seid hier dann gleich auch schon an einem Abschnitt der Themse, der wirklich spannend ist, nämlich in den Docklands, also dort, wo eben lange die Docks des größten Hafens der Welt zu finden waren. Das hat sich hier sehr gewandelt. Also seit den 1980ern werden hier nach und nach komplett neue Stadtteile zum Wohnen und zum Arbeiten hochgezogen.
Wir nehmen euch jetzt aber mal für den Rest der Folge flussaufwärts mit ins Zentrum von London. Da befinden sich die meisten der großen Sehenswürdigkeiten und zwar übrigens oft in unmittelbarer Nähe zur Themse. Also auf geht's zu einem Spaziergang, der für mich eigentlich die schönste Sightseeing-Route überhaupt hier in London ist. Und zwar einmal an der Themse entlang, am nördlichen Ufer. Wir starten mal am Big Ben, am berühmten Uhrturm vom Palace of Westminster, wobei ja eigentlich offiziell gar nicht der ganze Turm Big Ben heißt, sondern nur die schwerste der 5 Glocken an diesem Turm. 13,5 Tonnen bringt der wahre Big Ben auf die Waage. Das ist ungefähr so viel, als würden da oben 3 Elefanten hängen.
Ja, also ein echtes Schwergewicht, ne? Wenn wir jetzt hier an der Themse immer weitergehen, dann sehen wir auf der anderen Flussseite das Southbank Center, das größte Kulturzentrum des Vereinigten Königreichs. Und wenn ihr Lust habt, mal richtig coolen Skatern zuzuschauen, ihre Tricks zu bewundern, dann geht ihr hier über die Golden Jubilee Bridges oder die Waterloo Bridge auf die andere Seite der Themse. Direkt am Southbank Center liegt ein Skatespace. Der ist so ein Eldorado für Skater und Skatefans aus der ganzen Welt.
Ja, ist ja eigentlich auch kein Wunder, ne? Wenn man hier diese Kulisse direkt an der Themse noch hat. Aber wir bleiben trotzdem mal am Nordufer. Sind ja nicht so die Skaterinnen. Und laufen jetzt weiter bis zur Millennium Bridge. Und da liegt jetzt stadteinwärts St. Paul's Cathedral mit dieser gigantischen bekannten Kuppel. Hier haben 1981 Charles und Diana geheiratet.
Was nicht gut ausging
und deswegen biegen wir hier einfach mal ab von unserer Themse-Route und überqueren den Fluss auf der Millennium Bridge. Die Brücke, die ist ja selbst schon so ein echtes Kunstwerk in sich, sehr beeindruckend, entworfen von Norman Foster. Und was ich echt total schön finde, wenn man hier so rüberläuft, ist in der Mitte einfach mal stehen bleiben und sich umgucken und dieses 360-Grad-London-Panorama so richtig in sich aufzunehmen.
Ja, und ein Highlight in diesem Panorama ist ein Haus, auf das wir jetzt über die Millennium Bridge direkt zulaufen. Das stellen wir euch jetzt ein bisschen genauer vor.
Ja, wir laufen nämlich geradewegs auf die berühmte Tate Modern zu. Ein Haus, das ursprünglich mal ein Kraftwerk war und irgendwie ist es das heute immer noch. Es ist nur heute so ein Kraftwerk für die Kunst. Entworfen hat es nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens derselbe Mann, der sich auch das Design der alten roten Telefonzellen ausgedacht hat. Und die Tate Modern, Die hat hier im Jahr 2000 eröffnet und sie hat es dann echt im Rekordtempo geschafft, zu einem der Häuser für zeitgenössische Kunst und zwar weltweit zu werden.
Innen, da starten wir gleich mal mit dem wohl bekanntesten und auch dem größten Raum hier in der Tate Modern. Das ist die frühere Turbinenhalle. 3300 Quadratmeter Platz für die Kunst gibt es hier. Und dieser Platz, der wird entsprechend echt für gewaltige Installationen genutzt. Von hier geht es dann auch gleich weiter zu einem Kunstwerk, das permanent in der Tate Modern zu sehen ist. Es ist sowas wie das lauteste Kunstwerk im ganzen Haus. Babel heißt diese Installation und es ist ein Turm aus Hunderten von analogen Radios. Und all diese Radios, die spielen hier gleichzeitig. Jedes einzelne ist gar nicht mal so laut eingestellt.
Aber gemeinsam ist es dann total unverständlich. Irgendwie ist es hier so ein einziges Murmeln und Knistern. Also wirklich so ein babylonisches Sprachgewirr, was wir hier hören. Und es ist nicht nur spannend anzuhören, sondern auch anzuschauen. Dieses Werk, das hat eine schöne und ich finde fast mythische Ausstrahlung. Das ist so ein Turm, der selbst in ein blaues Licht getaucht ist. Und jedes einzelne Radio, das leuchtet dann immer auch mal so orange auf. Und ich finde, man kann da echt ohne Probleme mal, ich weiß nicht, ein Viertelstündchen oder 20 Minuten einfach nur dastehen, sich das anschauen, zuhören und ja beim Zuhören versuchen zu verstehen, ob man mal so ein einzelnes Wort aufschnappen kann und zu versuchen auch zu erraten, aus welcher Sprache das dann ist.
Ja, dieses Zeitnehmen ist ein schönes Stichwort. Das ist Slow Art. Dazu raten ja auch die Achtsamkeitsexperten. Also nicht durchs Museum rennen und versuchen, möglichst viel zu sehen, nur mal kurz vorbeizugehen, sondern ganz anders. Sich ruhig mal so richtig auf ein einzelnes Werk einlassen, sich Zeit nehmen und dann eben da drin auch neue Facetten entdecken oder ein einzelnes Wort erspüren und mitnehmen. Hier in der Tate Modern, da geht das an ganz verschiedenen Ecken. Es gibt noch so einen Raum, wo das sehr gut geht. Das ist der Roscoe-Raum im ersten Stock des Boilerhauses. Und der ist tatsächlich so ein bisschen versteckt. Man kann da echt ganz schnell dran vorbeilaufen. Das wollen wir natürlich jetzt nicht.
Nee, ganz im Gegenteil. Wir wollen da jetzt reingehen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass dieser Raum das fast so ein bisschen will. Also als würde er sich so ja, auf eine Art verstecken und dadurch auch eben gerade zu so einer kleinen geheimen Ruheoase werden. In diesem Haus, das ja sonst, wie wir schon gesagt haben, eigentlich nur so vibriert vor kreativer Energie. Aber wenn man dann hier in diesen Rothko-Raum reingeht, dann ist es plötzlich relativ dunkel, auch ganz ruhig. Und ja, irgendwie fühlt es sich so an, als wäre es auch gleich so ein paar Grad kälter.
Wir sehen hier im Raum 9 große Leinwände aus den späten 50er Jahren vom US-Amerikaner Mark Rothko. Rothko ist ja ein Wegbereiter der Farbfeldermalerei gewesen und die Farben in seinen Bildern hier in diesem Raum, die sind eher ruhig, eher dunkel, so kastanienbraun, schwarz, dunkelrot.
Ja, es hat so was ganz Gedecktes und damit auch fast Trauriges, ne, finde ich. Und ja, es ist auf jeden Fall so eine Stimmung, die einen echt zum Nachdenken anregt.
Ja, der Raum ist wirklich bekannt dafür, dass hier immer mal wieder Menschen zu Tränen gerührt sind. Und das, obwohl die Gemälde selbst ja nichts Dingliches zeigen. Die sind ja durch und durch abstrakt.
Aber vielleicht schütteln wir diese dunklen Farben jetzt einfach mal ab und beenden unseren Besuch in der Tate Modern hoch oben auf der Aussichtsterrasse des Switch House. Das ist so ein neuer pyramidenförmiger Anbau an das Ursprungsgebäude der Tate Modern. Und von da hat man echt einen ziemlich genialen Blick über die Themse auf die City of London.
Ja, ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. So ein super Blick auf Londons Zentrum und auf die Themse. Wenn ihr noch weiterlaufen möchtet, vom Big Ben die Themse entlang bis zum Tower of London mit den berühmten Kronjuwelen, sind es etwa 1,5 Stunden.
Außerdem haben wir noch weitere Places to go in London und auch an vielen anderen Orten der Welt für euch gesammelt. Abonniert uns am besten gleich, dann verpasst ihr keinen Place to go mehr und bekommt alle neuen Folgen immer direkt in eure Mediathek gespielt.